Dup da 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 da. Dup da 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 da. Dup da 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 da.
Let's go. Ey, BSU ist back und BSU ist on time.
Alter Schwede, Digga, dieser Hangover. Aber hey, ich muss sagen, in der NFL-Saison ist es ein richtiger Grind. Alles, das auf einen zukommt. Aber auch alle Sportarten. Also ich bin ja wirklich der US-Ami-Sportfan hier. Und du
bist doch schlimmer eigentlich.
Du hast NBA, NHL, NFL, College Football, jetzt Formel 1, wird auch nochmal crazy mit Verstappen. Also ich ziehe mir ja wirklich alle Sportarten. Max Verstappen. Das ist jetzt in meinem Kopf die ganze Zeit. Und mir muss das jetzt nochmal jemand erklären. McLaren wurde disqualifiziert.
Wir fangen direkt mit Formel 1.
Ja, sorry, aber das hat jetzt zu tun mit den Reifen, habe ich gehört.
Ich habe keine Ahnung.
Ich muss mich danach erkundigen, wenn jemand zufällig ein richtiger Formel 1-Experte ist, kann mir auch auf jeden Fall was beibringen. Ich habe das nur so halbwegs verfolgt und dachte mir, boah, das ist schon hart, beide Fahrer dann disqualifizieren. Aber
also, falls ihr was wisst, ab in Dommys DMs.
Ey, aber das ist absolut crazy. Und erstmal würde ich fragen, wie geht es dir, Hansi?
Mir geht's gut. Ja. Weil das ist eine Anspielung auf irgendeine Scheiße, die passiert ist. Egal, du kannst mich trashen mit Fantasy, du kannst mich trashen mit Arminia Bielefeld, du kannst mich, was noch? Tippspiel war ich auch nicht gut. Broncos hatten Bye Week. Wyoming hat verloren, aber Josh Allen's Jersey wurde retired. Aber eigentlich war generell für mich nicht so ein gutes Wochenende.
Ja, dieses eine Mal muss man sagen.
Das war sehr hart.
Bisschen hart, aber ich bin bei dir. Fantasy, ich führe gegen Cassie mit 15 Punkten. Ich habe noch McCaffrey, er hat noch Pearsall und die Niners Defense. Ich sag dir, das ist nicht safe. Ich sag dir, das ist nicht safe.
Das sagst du nicht, weil du dann keine Angriffsfläche hast. Du spielst mal die UNO Reverse Card. Sonst bist du eigentlich immer der, der die Angriffsfläche bietet.
Nee, weil.
Aber ich glaube, du spielst.
Das letzte Mal, als ich gegen Kasim gespielt habe, habe ich verloren mit dem allerletzten Haar auf seinem Kopf 0,5 Punkte oder so.
Der ist crazy. Der letzte Haar auf seinem Kopf.
Aber manchmal ist das halt so eine Sache. Und. Keine Ahnung, meine Fantasy-Saison ist so weird. Ich bin in ein paar richtig gut. Ich bin in einer nach diesem Wochenende 5-7 und ich habe 250 Punkte mehr erzielt als jeder andere in der Liga. Und ich bin 5-7.
Das ist wirklich.
Ich habe irgendwie 1000.
Aber pass auf, ja, wir können über dein Team reden, aber wenn jemand es verdient hätte, mehr zu gewinnen mit dem Team, was er gedraftet hat, dann ist es Mika.
Ja, ey.
Mika ist crazy.
Mika die letzten paar Wochen.
Sie hätte noch Neighbors jetzt. Die ist ja verletzt. Sie hätte einfach JSN, CeeDee Lamb und Malik Neighbors.
Ja, und
Malik Neighbors mit Jaxson Dart oder Jameis Winston würde auch ballen. Der würde so gefüttert werden.
Das ist ja crazy.
Das wäre ein krasses Wide Receiver.
Dann hat sie aber auch noch Ted McMillan gedraftet. Sie hat Devon A-Chain, Bucky Irving ist auf ihrer Bank auch noch jetzt, der zurückkommen wird. Also dass Mika mit so einem Team ja am Ende die Playoffs wahrscheinlich verpassen wird, ist auch absolut böse.
Pass auf, bevor wir jetzt in College Football gehen, wir müssen jetzt mal über College Football reden. Erst einmal, ich weiß, wir machen Top-Performer und sowas eigentlich immer mehr Richtung Mitte so der Folge, aber diese Woche, und wir hatten schon so privat drüber geredet, Dominik, aber ich muss es einmal nochmal erwähnen, weil das zu krass ist. Diese Woche war eine crazy Woche für deutsche und europäische College-Football-Spieler. Das war crazy, was deutsche Spieler abgeliefert haben. Nur mal so für euch. Bruno Dahl als Defensive Lineman, Game-Clinching Interception, 8 Tackles. Dann Running Back, wir haben schon oft über ihn geredet, Duncan Brune, wie auch immer. Brune ist natürlich immer dann das, wie man es amerikanisch, englisch ausspricht. Ohio, 84 Rushing Yards, 2 Rushing Touchdowns. Ist nice. Alex Honig, Tight End, UConn. Das war ja, ne, der Spieler, der Quarterback zu Tight End. 2 Receptions, 44 Yards, 1 Receiving Touchdown.
Ey, in einem 48-45 Spiel. Also der Touchdown war verdammt wichtig. Das war jetzt Garbage Time oder irgendwas.
Dann, wir bleiben kurz bei Tight End. Marlin Klein, Michigan, 3 Receptions, 37 Yards, auch geballt. Jetzt einer meiner Deutsch-Lieblingsspieler, Justin Okoronkwo bei South Carolina. 9 Tackles, 1 Tackle for Loss. Er ist und bleibt einer der Dogs der South Carolina Gamecocks Defense.
Yep.
Das ist nice. So. Max Stege, Boise State, 3 Tackles, 1 Tackle for Loss. Hero Kanu bei Texas, 1 Tackle. David Hofgen bei Nebraska, 1 Tackle. Also, wir haben auf allen Statsheets irgendwo deutsche Baller unterwegs. Das ist geil. Ey, wie geil ist das bitte?
Ich finde es richtig
geil. Die Woche wurde geballt, ey.
Dass die deutschen Jungs einfach ihre Klasse zeigen und ja, in Amerika jetzt mal richtig durchkommen. Und ich glaube, die nächste Welle von deutschen NFL-ambitionierten Spielern wird kommen. Und ich bin sehr gespannt die nächsten paar Jahre auf die Drafts. Also, was die, ich glaube, Gridiron Imports ist offiziell das Programm davon immer noch.
Das oder kann sein, ich weiß nicht genau.
Ich bin mir nicht 100%. Ich glaub,
die machen auf jeden Fall noch was.
Die machen sehr viel.
Aber es gibt ja noch verschiedene. Es gibt so dieses PPI Recruit, wie heißt es?
Genau.
Das gibt es auch noch. Also es gibt ja so ein paar, wo du so College Trips und dann verbinde dich mit Coaches und so. Also da gibt es ja mehrere Plattformen.
Richtig geil gemacht. Und die Jungs dort drüben kriegen natürlich auch alle ihre Shoutouts, die sie mehr als verdient haben, weil das finde ich einfach safe. Richtig geil zu sehen, dass mehr und mehr europäische oder deutsche Jungs, vor allem weil wir deutschsprachiger Podcast sind, Österreicher, Schweizer, alles, ist einfach richtig cool zu sehen, dass die weiterhin so wachsen und weiterhin hier in Amerika so richtig ankommen. Und das verfolgen wir natürlich und das ist, finde ich, richtig cool.
Ja, safe. Alright, let's go. Was haben wir für News? Wir haben ein paar News, würde ich sagen. Was ist mit welcher News willst du anfangen in der College-Football-Welt?
Ich fange mal an mit wahrscheinlich einer sehr, sehr überraschenden News. Und das ist, Florida State hat announced, dass sie ihren Coach Norvell behalten werden. Mm. Obwohl sie jetzt halt wieder verloren haben. Und
wie sie verloren haben, ist auch crazy.
Wie sie verloren haben gegen NC State mit diesen bescheuerten 2 Punts hintereinander, Drop, Interception, alles. Also,
lass uns da mal vielleicht kurz reingehen, weil das war schon.
Das war so ein Simpsons-Moment.
Warte, ich gehe gerade Play-by-Play. So, erstes Quarter. Du hast Punt, NC State, dann hast du Interception von Florida State, dann hast du Touchdown von NC State und dann hast du, warte, lass mich gucken. Bin ich blöd? Warte. Ja, warte, das Play-by-Play macht hier gerade gar keinen Sinn, was bei ESPN ist.
Ja, aber es war halt am Ende im 4. Quarter so, NC State in der Punt. Der Punter hat ihn so schlecht gekickt eigentlich. Du wusstest nicht mal, wie kurz der war. Dann ist er an den Helm von Florida State zurückgeprallt. Ja, genau. Der Punter recovered den Fumble. Dann macht NC State wieder nichts. Dann puntet er schon wieder. Dieses Mal mufft der Returner den Punt.
So wild.
NC State recovers, Touchdown. Und ich denke mir einfach, Digga, das
back so verlierst to back, du. Dass du einen Ball. Also, der erste, können wir drüber reden, das war mehr oder weniger auch Schuld davon. Du hast es mir gut erklärt, vielleicht für die Leute nochmal kurz dadurch. Weil es war ja nicht unbedingt Schuld des Spielers, der den Ball dann an den Helm bekommen hat, sondern was ist da falsch gelaufen in dem Play? Was haben sich vielleicht viele jetzt gefragt zu Hause, die vielleicht die Highlights geschaut haben, was war in dem Play das, was nicht geklappt hat?
Ja, also beim ersten ist es halt, du kriegst normalerweise einen Peter-Call aber, und dann musst du einfach zur Seitenlinie rennen. Also
Peter heißt was?
Peter, Luca, was auch immer du es nennen willst. Du hast einfach einen Namen, den du sagst. Peter. Und das heißt, jeder geht zur Seitenlinie, geh aus dem Weg, weil der Punt, ich weiß selber nicht, wo er aufkommen wird. Du als Returner sagst, ich fange ihn nicht, der wird auf dem Boden irgendwo aufkommen. Geht aus dem Weg, dass er euch nicht trifft. Aber weil der Punt so schlecht war, der Spieler von Florida State, den den Ball getroffen hat, der hätte es nie mal im Leben hören können. Das war so ein kurzer Punt. Mhm. Der war ja da in seinem Blocking-Assignment noch, musste loslassen und dann trifft der Ball ihm. Also das ist halt wirklich eher so einfach nur Pech. Das ist ein schlechter Spielzug. Das hat angefangen als schlechter Punt. Dann ging es noch schlechter. Mhm. Dann war es ein guter Spielzug. Und am Ende denkt man sich, weißt du was, ich habe meinen Job gemacht. Wir haben irgendwie den Ball wieder. Und dann der Muff-Punt darf dir halt in der Situation einfach nicht passieren.
Florida State Seminoles jetzt 5-6, 2-6 in der ACC. Endscore war ja 21-11, also 11 Punkte für Florida State mit diesem Back-to-Back-Special-Teams-Desaster. Findest du es trotzdem gut, dass sie an Norvell festhalten? Oder würdest du sagen, ey Leute, vielleicht hättet ihr besser in eine andere Richtung gehen sollen?
Ich glaube wirklich, das Einzige, was sie davon abhält, ihn gefeuert zu haben, ist, dass sein Buyout so hoch ist. Ich bin mir nicht sicher, mit wie vielen Millionen wir handeln, aber ich glaube, Florida State hat einfach momentan nicht das Geld, um ihn zu feuern. Die sagen einfach, wir haben hier einen schlechten Vertrag gemacht, wir müssen ihn irgendwie behalten, wir müssen ihn einfach noch weiter bezahlen. Und ja, wir müssen ihm irgendwie was geben, weil ja, er hat es einmal schon bewiesen mit einer undefeated Season, wo sie dann gegen Georgia im Bowl-Game so eine Klatsche bekommen haben und nicht ins College-Football-Playoff gegangen sind. Aber das ist keine Ausrede mehr. Die letzten zwei Jahre waren einfach so grottenschlecht von einer massiven Schule wie Florida State, wo du dich wirklich wundern musst mit, warum behalten die den? Weil schau dir Penn State an, schau dir LSU an. Die machen konstant Wechsel in ihrer Head-Coaching-Position, um zu zeigen, dass sie relevant bleiben wollen und hier sagen, ey, wir bauen wieder was auf, wir brauchen irgendwas, das geht jetzt gerade nicht, wir müssen jetzt einen Neustart haben. Und ich glaube, der einzige wirkliche Grund, warum Norvell bei Florida State jetzt noch bleibt und warum die sagen, weißt du was, wir geben dir noch eine letzte Chance nächstes Jahr, ist, weil die Alabama irgendwie geschlagen haben. Das verstehe ich auch immer noch nicht, wie das passiert ist.
Ja, nicht nur die NFL-Season ist crazy, sondern die College-Football-Season hat es auch in sich.
Ja, aber
da waren einige, wenn man zurückdenkt, waren da schon einige wilde Spiele dabei.
Digga, die spielen jetzt gegen Florida nächste Woche. Ich weiß, ich springe jetzt ins nächste Ding. Aber wenn die gegen Florida verlieren, sind die wieder nicht Bowl-eligible. Nicht mal Bowl-eligible zu sein für eine Schule wie Florida State, das ist doch ein Witz.
Wir müssen mal Björn anrufen, ob er da mal...
Ey, Björn, hast du noch ein bisschen eligible?
Einmal
du hast noch ein Jahr, Björn. Du hast noch ein Jahr. Ja, komm, hör mal.
Hör mal ACC auf uns. Player of the Year muss nochmal returnen.
Aber ja, ich finde das halt einfach so, ist eine bittere Situation gerade und Florida State, als Recruit würde ich da jetzt auch nicht hingehen wollen, weil du hast es keine Sicherheit.
Ja, es ist so eine, du weißt eigentlich, du wirst reingeholt in das Boot von einem Coach, der wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr da sein wird. So, du spielst dann eine Saison für irgendwie Norvell, dann hast du wieder einen anderen Coach, dann weißt du nicht, ob der Coach dich wieder mag, ob der dich irgendwie in seinem Gameplan einsetzen will, ob es passt, ob es nicht passt. Dann bist du im Transfer, dann hast du schon die erste Saison wasted, die bist du wieder irgendwo neu. Also, da kommt ja eins zum anderen und das macht, glaube ich, wie du schon sagst, die Schule so unattraktiv für das kommende Jahr für Highschool-Spieler. Ich bin echt gespannt, was sie machen, aber vielleicht wird es noch einige Decommits geben, die jetzt
100 pro.
Die jetzt woanders
sind. Ich weiß keine Ahnung, warum das jetzt so ein Trend ist, aber warum ist auf einmal, dass man auf Gegner spuckt, ein Trend? Weil jetzt zwei Colorado State-Spieler, der Quarterback Darius Curry und Offensive Lineman Liam Wortman, haben auf Boise State-Spieler gespuckt, während die verloren haben, 49-21, und sind jetzt suspendiert fürs letzte Spiel. Und ich denke mir einfach, Digga, was ist das für ein disrespectful Ding, jetzt auf Spieler zu spucken. Wir haben es mit Jalen Carter gesehen, wir haben es mit Jamar Chase gesehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt in der NFL ja auch ein Ding geworden irgendwie, aber vielleicht da mal kurz dein Take zu, würde mich interessieren. Denkst du, das ist was beispielsweise jetzt Jalen Carter gestartet hat in der NFL und dann so ein bisschen die Tür dafür aufgemacht hat, auch für College-Football-Spieler, die dann das sehen, ey, in der NFL machen die das, es ist zwar nicht akzeptiert, aber wenn das da ist, dann wird es ja irgendwie okay sein. Oder meinst du einfach so ein Ding von, gab es vielleicht vorher und jetzt hat man nur noch mehr Augenmerk drauf und guckt sich das noch genauer an und sieht es dann? Nee, weißt du, ich meine? Also, wie genau schätzt du das ein?
Ich sehe das halt eher so, okay, du kannst keine Punches throwen und so. Jeder weiß es mittlerweile, dass wenn du jetzt jemanden eine reinhaust, dann wirst du suspendiert und wirst aus dem Spiel geschmissen und so weiter. Jetzt versuchen Spieler wahrscheinlich es ein bisschen so, ja, okay, wenn ich jetzt mal auf den Spuck, vielleicht sieht man das nicht oder okay, die Kameras werden jetzt nicht genau in dem Moment auf mich schauen oder sowas. Da sind 80 4K HD-Kameras, die jeden Zentimeter des Feldes quasi beobachten können. Die werden auch sehen, ob du auf jemanden spuckst. Und ich sehe das halt einfach, also ich zeig dir mal den Clip hier von ihm, wie er auf ihn spuckt.
Ich habe sogar gesehen auf Twitter.
Das ist ja so.
Noch mal, Leute, wir packen für alle, die jetzt das Video sehen wollen. Okay,
Digga, das ist so offensichtlich, wie er auf ihn spuckt und dann rennt er weg wie, und entschuldige meine Aussprache hier, aber wie eine Bitch. Der rennt da einfach weg.
Halt wirklich,
du spuckst auf jemanden und dann trödelst du in die andere Richtung. Aber
wirklich, er hat nur gesehen, dass der Boise State-Spieler hinter ihm herlaufen wollte und er dreht sich immer so, oh shit.
Ja,
und geht einfach so ein paar Schritte schneller.
Digga, ey.
Oh, das ist hart. Das ist so hart.
Ich weiß, du kriegst.
Wir packen euch das in die Shownotes, Leute.
34-7 auf die Fresse, aber spuck bitte nicht auf Leute. Ich weiß, es ist einfach disrespectful und. Ganz ehrlich, wenn jemand mich anspucken würde, ich würde dem auch die Fresse polieren. Also das ist ja genau das Ding. Das ist so disrespectful und ich sehe halt einfach keinerlei Sinn, sowas zu tun. Und ich finde es wichtig, dass Colorado State, die Schule selber, gesagt hat, nee, wir suspendieren die, wir haben die Evidence, wir entschuldigen uns bei Boise State und sehr wahrscheinlich werden wir beide Spieler dann nicht mehr bei Colorado State sehen in der Zukunft. Weil sowas würde ich auch nicht akzeptieren von irgendjemandem. Und vor allem bei einer Schule wie Colorado State, die jetzt wieder ein schlechtes Jahr haben, boah, da würde ich sowas eigentlich gar nicht akzeptieren.
Ich fand, vielleicht um das Ding abzuschließen, den Kommentar von Mike Tomlin richtig, richtig gut, den er gesagt hat in der Pressekonferenz. Hast du das gesehen, nach dem Ding, von wo Jamal Chase Jalen Ramsey angespuckt hat? Mhm. Nur nochmal, hast du es gesehen? Wo er da meinte, ich weiß nicht Wort für Wort, müsste ich nochmal raussuchen jetzt, aber wo er gesagt hat so, ey, wenn dich jemand anspuckt, dann darfst du alles machen, was in dem Moment in deinen Kopf kommt, um dich zu verteidigen.
Ja.
So, und ich fand das ein sehr gutes, ehrliches Statement.
Ja. So. Das ist halt so eine widerliche Art und Weise, so ein Ausdruck. Also von all den Sachen,
nicht, wie die ich verhalten gibt. Soll. Weil ich glaube, ich wäre einfach nur so, ich würde da stehen, würde so, ich wüsste gar nicht, was in dem Moment passiert ist, weil das so absurd ist. Weißt du, was ich meine?
Das ist.
Ich wüsste gar nicht, ob ich irgendwas machen würde. Ich glaube, ich würde einfach da so stehen und bedenken, so, der hatte das gerade gemacht.
Ja, aber.
So, weißt du?
Es ist halt einfach sowas von.
Das ist ganz komisch.
Du kannst mir sagen, was du willst. Ich trash talk ja auch. Das ist ja normal. Ah, okay, du beleidigst wen auch immer. Ja, kein Ding. Oder du machst irgendwas, du gibst mir so einen Jab oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Kannst mir auch in die Eier hauen. Okay? Finde ich nicht so disrespectful, wie auf jemanden zu spucken.
Es ist immer noch disrespectful. Du willst so sagen, das ist halt ein anderer Grad von...
Spucken ist für mich das absolut widerlichste
quasi. Ja, ich wollte gerade nur sagen, weil theoretisch klang es gerade so, dass du das okay findest und das nicht.
Nee.
Aber du willst so sagen, das ist alles, dann schlecht. Genau, alles schlecht, aber das ist ganz unten. So, ja, da bin ich vollkommen bei dir.
Das ist halt sowas von, ich weiß nicht, was der Gedanke jetzt dahinter ist. Wir sehen es mehr und mehr und bitte hört auf, weil das ist einfach nur dumm. Als nächstes, und da wollte ich auch direkt reingehen.
Wir schieben uns beide gerade den Laptop hier zu. Wir müssen über den wahrscheinlich, vermeintlich highest paid future Head Coach in der College-Football-Welt reden.
Also, erstens, so oft wie Lane Kiffin gesagt hat, nee, ich bleib bei Ole Miss, ich lieb's in Oxford, meine Family liebt's in Oxford und alles. Ich glaube wirklich, er will das haben. Er liebt es dort, er ist beliebt dort, er baut sich was auf. Und jetzt kommt LSU und sagt einfach, hier sind 98 Millionen Dollar plus Bonuses.
Ja, das ist das Ding, du willst halt das eine, aber wenn dir halt jemand da 100 Mio plus hier Boni für das und du gehst dann nachher in weiß nicht wie viel Jahren mit 150 Millionen raus. So. Ja, dann überlegt man sich vielleicht als Summer, was man davor gesagt hat. Aber um Leute mal abzuholen, es geht natürlich um Ole Miss Head Coach Lane Kiffin, der jetzt laut, ich bin gerade bei Front Office Sports, von LSU und von Florida Offers bekommen soll, also Angebote bekommen soll, die jenseits von Gut und Böse sind, was das Geld angeht. Also wirklich, er soll bei beiden Angeboten einer oder der highest paid, also bestbezahlter Head Coach im College Football werden. Generell würdest du sagen, was ist dein Tipp, wo er hingeht? Wo würdest du sagen, ist für ihn vielleicht der beste Fit? So, wo du sagst, da könnte er am erfolgreichsten werden, Ole Miss bleiben, LSU oder Florida? Und was würdest du sagen, oder was sagst du zu der Situation von, gut, Geld regiert die Welt, ja, aber macht es dich vielleicht sogar Sinn, weniger zu nehmen und er bleibt in Ole Miss?
Ich glaube, Ole Miss wird ihm einen besseren Vertrag anbieten oder einen Vertrag, der competitive ist. Am Ende des Tages reden wir von einem Unterschied, wenn wir jetzt alles hochaddieren, von 5 Millionen Dollar pro Jahr. Er kriegt momentan 9 bei Ole Miss, aber sollte er, wie es jetzt sehr wahrscheinlich passieren wird, mit Ole Miss in den Playoffs stehen, nachdem er den Egg Bowl am Wochenende gewinnt, dann sehe ich da wirklich eine Möglichkeit, wo Ole Miss sagt, wir geben dir 12 Millionen im Jahr oder wir geben dir vielleicht 13. Vielleicht kommen wir nicht auf diese 14, um dich den absolut bestbezahlten Coach im College Football zu machen, was auch crazy ist. Aber Ole Miss würde dann auch direkt sagen, nee, wir hauen noch mal ein bisschen was raus, weil wir wollen ihn behalten und wir sehen langfristig, was er aus Ole Miss gemacht hat und die Vision, dann wieder ein Powerhouse zu werden im College Football. Ich weiß, LSU ist ein sehr, sehr attraktiver Job, aber du musst es auch sehen. Brian Kelly, als er da hingekommen gegangen ist, sehr attraktiv. Coach Orgeron, also Coach O, hat die National Championship gewonnen und 2 Jahre später war er weg. Manchmal ist es dann so ein undankbares Dasein bei LSU, wo, wenn du jetzt nicht jedes Jahr für die National Championship competest, Digga, du könntest National Championship gewinnen, einmal ein schlechtes Jahr haben wie Coach O und dann einen schlechten Start und auf einmal bist du weg. Und dann denkst du, Digga, ich habe keinerlei Art und Weise, wie ich dann rebuilden kann. Aber ich glaube nicht, dass Lane Kiffin zu Florida gehen will. Ich glaube, LSU wäre die mehr attraktive Position für ihn, aber ich glaube, Lane hat sich da schon gereift über die letzten paar Jahre, dass er einfach sagt, ich bleibe bei Ole Miss, ihr habt mein 100%, ich gehe nirgendwo hin, wir machen Playoff-Push und ich bleibe hier in Oxford, Mississippi.
Fände ich auch ganz nice, muss ich sagen.
Aber seine Tochter wird wahrscheinlich ein paar Worte für LSU haben.
Das stimmt. Obwohl, warte, mit welchen von den drei Brüdern ist es?
Witt, aber ich glaube, Witt geht eh in die NFL.
Ich wollte gerade sagen, er ist doch jetzt wahrscheinlich nicht mal im College dann nach der Saison.
Ja, ich glaube, er ist ist ein Junior. Also könnte noch ein Jahr spielen.
Er könnte ein Jahr spielen. Gut, stell mal vor, Lane Kiffin wird sein Head Coach und er hätte die Opportunity, zum Senior-Jahr wiederzukommen. Dann sehen wir vielleicht ihn doch noch mal ein Jahr. Aber mal gucken. Habe ich sonst noch irgendeine News verpasst, die ich nicht im Kopf habe, oder sollen wir reingehen in die Games? Hast du noch was? Ich glaube nicht eigentlich. Das waren so die größten, ne? Würde ich sagen.
Also Justin Wilcox, der Coach von Cal, wurde gefeuert. Das ist aber wirklich das Einzige. Also wir haben jetzt halt schon die meisten Head Coaches in einer Saison, die jemals gefeuert wurden, also aktive Head Coach. Das ist schon ein bisschen krass. Und ansonsten, ja, ich hätte eigentlich auch nichts Krasses. Ich will einen Feel-Good-Moment natürlich auch geben. Und das haben die Auburn Tigers getan für einen Running Back, der Teil des Teams war 2024. Dann wurde er und sein Bruder erschossen. Ich weiß nicht genau die hundertprozentige Story.
Ja.
Und das ist Brian Batty. Und sie haben ihn honoriert für Senior Day. Für Senior Day, der letzte Tag letzte Spieltag, wo man zu Hause vor eigener Crowd spielt. Alle Senior werden dann mit dem schönen Send-off
verabschiedet.
Und Auburn hat da einfach die richtige Aktion gemacht, ihn eingeladen, er wurde präsentiert, ihm wurde sein Jersey gegeben und alles. Und er war 3 Monate lang im Krankenhaus, also auf der Intensivstation, wurde dann released, dann war er im Stadion und ist mit eigener Kraft gegangen, also mit Gehstock und allem, und wurde honoriert. Und ja, gute Sehne einfach von Auburn. Ja,
100% bin ich bei dir. Weißt du, was gerade das Erste war, was ich in meinem Kopf hatte, als du gesagt hast, er war 3 Monate im Krankenhaus? Wie hoch der Medical Bill war?
Ja, das ist egal.
Weißt du, das ist das Erste, wo ich gerade, weil es einfach Amerika ist, und dann denke ich mir so, boah, ist das krass. Und wie gut es sein und wie gut wir uns alle fühlen können, dass wir in einem Land wie in Deutschland leben, wo du dir über sowas keine Sorgen machen musst. Weißt du? Und da bist du einfach 3 Monate im Krankenhaus, kommst dann raus und bis 3, 4, 5 Millionen einfach in Schulden. Das ist so krass. Absurd. Alright. Lass uns in die Games gehen. So. Wir haben schon über Florida State, NC State geredet. Ich glaube, das Ding können wir abhaken. Okay, Dominik, dann lass uns jetzt mal zu den Spielen kommen. Wir hatten ein paar wilde Sachen. Wir haben schon über Florida State und NC State geredet. Was war dein Game of the Week?
Also ganz ehrlich, es war wie vorhersehbar eigentlich so ein Tag von, du hast einfach die Favoriten, die gegen die nicht so guten Teams gerade quasi die Bye-Week vor der Rivalry-Week kriegen.
Zungenbrecher.
Und du hast halt Klatschen gehabt. Notre Dame zum Beispiel, da müssen wir auch
guck mal.
70-7. Und Jeremiah Love, der Running Back der Notre Dame Fighting Irish, auf einmal katapultiert sich mehr und mehr Richtung Heisman. Ich glaube, es wird nicht genug sein für ihn. Aber wenn man 171 Yards auf dem Boden hat mit 3 Touchdowns, sagt man, boah, der hat ein krasses Spiel gehabt. Der hatte 8 Carries. Dem wurde der Ball 8-mal gegeben und er hat 171 Yards und 3 Touchdowns. Und er wird ein NFL-Team im Need von einem Running Back sehr, sehr glücklich machen. Nächstes Jahr im Draft. Weil der Jeremiah Love.
Broncos.
Wir haben schon RJ Harvey, Digga.
Ja, yeah, I know.
Jetzt sei doch nicht gierig.
I know. Aber so ein richtiger 3-Down, All-Purpose Running Back wäre schon sehr nice.
Ja, weißt du, wer ihn holt? Die Kansas City Chiefs. Dann ist eh wieder vorbei.
Meinst du, er geht so spät in der ersten Runde?
Ich glaube, die Chiefs könnten so einen Mid-First-Round-Pick haben, wenn sie dieses Jahr nicht die Playoffs
okay,
schaffen.
Okay, ja, never mind. Ja, okay. Ich bin gerade wieder so einfach typisch davon ausgegangen, dass Chiefs einfach so 20 oder später picken. Nee, du hast vollkommen recht. Aber wir müssen über die ersten 3 Touchdowns reden in diesem Spiel. Brutal. Innerhalb von 6 Minuten stand es 21-0 für Notre Dame. Ohne dass die Offense von Notre Dame überhaupt Punkte gemacht hat.
Digga.
Das musst du dir mal geben. Pass auf. Erster Touchdown, Strowman, 44 hat Interception Return Touchdown.
Ja.
Dann hast du Luke Talik, wie spricht man ihn aus? Talik,
ja.
Wahrscheinlich. 22 Yard Punt Return.
Ja, war ein Touchdown. Blocked Punt.
Blocked Punt, aber ja. Dann dadurch der 22 Yard Punt Return Touchdown. So, nach dem Block. Und dann hast du nochmal Leonard Moore, also nicht der gleiche Spieler, aber du hast nochmal ein Pick 6.
Ja, ein Pick 6, dann 3 and out und dann mit dem zweiten offensiven Spielzug, 45-Yard-Touchdown-Run von Jeremiah Love, dann
wieder
3 and out und dann mit dem vierten oder fünften Offensivspielzug, sorry, wieder ein 58-Yard-Touchdown-Rush, diesmal von Price.
Also hast du innerhalb von 5 offensiven Plays, die deine Offensive überhaupt gelaufen ist, hast du 5 Touchdowns gemacht. Also, du weißt, was ich meine,
ja.
Alles so, wenn du alles zusammennimmst. Also einfach 5 Offensive Plays und steht 35-0. Ja. Was war das für ein Spiel?
Digga, die haben... Das ist zerstört. Also Syracuse hat da gar nichts machen können.
Aber ich find, das Spiel ist aber eine gute Summary oder also eine gute Zusammenfassung von dem, was du eben gesagt hast. Du hattest einfach die großen Colleges, die Colleges, wo die sagen, okay, ich bin Top 25, ich bin Top 15, Top 10, Top 5. Und du zerstörst einfach die kleineren Colleges. Ja. Und alle hatten so Must-Win-Games. So. Deswegen kann man eigentlich gar nicht so tief in irgendwelche Games reingehen, aber das war auf jeden Fall nur durch die Absurdität, wie es angefangen hat, mussten wir ja gerade kurz darüber reden.
Ja, du hast halt auch einfach, hey, Texas A&M zu Hause, 48-0 gegen Samford. Wir wussten alle, wie das Spiel ausgehen würde. Marcel Reed, ich glaube, nach der 5. Series oder so wurde schon rausgenommen, weil die einfach so hoch geführt haben, keine Injury Risk. Ohio State hat gegen Rutgers 42-9 gewonnen. In der zweiten Halbzeit war es erst, wo sie diese Führung ausgebaut haben. Georgia 35-3 gegen Charlotte. Das sind nicht so Spiele, wo man reingehen muss. Ich dachte, ein engeres Spiel wird Oklahoma gegen Missouri. Missouri hat mitgehalten in der ersten Halbzeit, aber dann einfach Shutout in der zweiten Halbzeit. Dann haben die 17-6 verloren gegen Oklahoma. Und Oklahoma scheint mehr und mehr Richtung Playoff-Kurs zu sein. Die werden höchstwahrscheinlich nicht im Championship-Spiel sein, außer ein absolutes Weltwunder passiert. Also zu 99% wird Oklahoma nicht im Championship-Spiel sein. Sind aber dafür wahrscheinlich in den Playoffs. Mit 9-2 bist du auf einer Pole-Position, wenn du das letzte Spiel jetzt gegen LSU gewinnst, dann bist du in den Playoffs.
Und ja, ich bin gespannt, aber willst du dazu noch was sagen? Ich habe noch ein anderes Game, was mich sehr interessiert, wo ich deine Meinung zu hören will.
Ist es das Highscoring-Game, was ich denke, dass du denkst?
Jein. Ich glaube nicht.
Okay, sag.
Ich möchte gerne über die Texas Longhorns reden.
Arch, baby.
Ja, man kann ja behaupten, das war eins seiner besten Spiele.
Ja. Ich würde sagen, ist
oder
statistisch
ist das
gesehen
Spiel.
Ist es sein
ja,
bestes Spiel.
Stats-wise ist das beste Spiel, aber man kann ja, ne, so, beste Spiel heißt ja nicht immer nur, okay, Stats passen. Aber trotzdem hat er ja wirklich rundum abgeliefert. Nummer Statline, 18 von 30, 389 Passing Yards, 60% Completion Percentage, 4 Touchdowns, keine Interception. Dann gehen wir nochmal weiter auf den Rush, 2 Carries, 5 Yards, 1 Touchdown.
Ja,
und ein Receiving Touchdown, genau dazu wollte ich noch kommen. Also er hatte 6 Total Touchdowns, 4 Passing, 1 Rushing, 1 Receiving. Er hat einmal den James Winston gemacht. Jacksons machen uns. Nee, aber meine ernsthafte Frage jetzt. Wir haben schon oft darüber geredet, wann platzt der Knoten von Arch Manning? Dann hatten wir das Gefühl, er ist irgendwie dahin gekommen, dass er frei gespielt hat. Und dann hat er wieder so ein kleines Down-Game, wo du sagst, okay, er hat wieder irgendwie so ein bisschen sich limitiert. Irgendwie.
Ja, weißt du was?
Und jetzt auf einmal wieder so ein Spiel und jetzt könnte man das Gleiche wieder sagen. Ey, ist Arch Manning angekommen? Und jetzt habe ich Angst, es zu sagen, weil nächste Woche das vielleicht wieder das Gleiche ist. Weißt du, was ich meine?
Ich sag's so, jetzt hat gerade, wo Texas steht, spielen die zu Hause in einem Do-or-Die-Game und alle, die Steve Sarkisian dafür ja quasi gebasht haben, dass 9-3, ein SEC-Team schafft es niemals in die Playoffs mit 9-3. Weißt du was, ich würde lieber ein 9-3 Texas nehmen, anstatt, sagen wir mal, ein 10-2 BYU oder so.
Düdüb, 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 der Football Bromance Black Sale, noch bis Sonntag. 40%. Bis zu 40% auf alle Produkte. Liebe Grüße, liebe Bromantiker. Sami hier.
Service Announcement.
Absolut klatsch, der Mann. Aber alle machen sich Spaß über Steve Sarkisian, dass 9-3 Texas würde niemals reinkommen. Weißt du was? Ich würde sagen, ja, wenn du jetzt halt in der letzten Woche Texas A&M schlägst, in einem Riesenrivalspiel, das wahrscheinlich wichtigste Duell zwischen diesen zwei Schulen und Erzrivalen gegeneinander, die es jemals gab, würde ich sogar so behaupten, bis dato, Texas gewinnt das Spiel, Arch Manning balled out. Weißt du was? Ich würde das Team lieber nehmen als ein 10-2 BYU oder Utah-Team zum Beispiel. Also die Szenarien sind alle weit offen und jetzt spielt das Spiel wirklich in die Hand von Arch Manning, weil wenn man es dann sagt, du hast einen One-Touchdown-Loss zu Ohio State, at Ohio State, und die sind dann undefeated Conference Championships. Weißt du was, können wir mitnehmen? Georgia, ja, böse, aber du hast in Georgia eine Klatsche bekommen und das Einzige, wo du sagen kannst, okay, ist ein schlechtes Spiel, ist gegen Florida, aber du hast dafür Vanderbilt geschlagen, das sehr wahrscheinlich in den Playoffs steht, du hast Oklahoma geschlagen, das sehr wahrscheinlich in den Playoffs steht und du hast dann Texas A&M geschlagen, das auch in den Playoffs jetzt momentan steht. Ich glaube, A&M könnte beide Spiele verlieren und wäre trotzdem in den Playoffs. Also dieses Spiel verlieren und dann Championship spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil die einfach aber schon so gut vorgelegt haben.
Und da, so, das ist halt das Ding.
Ja, was anderes.
Texas mit 3 Niederlagen, aber dann 3 Siegen über Playoff-Teams, würde ich in die Playoffs packen.
Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, ja.
Also wenn ich ganz unbiased, und ich bin ja schon immer Team Horns Down eigentlich, aber das ist ein Resume, wo ich sage, du gehst 50-50 gegen Playoff-Teams, the field, mit den 12 Teams und bist 50% da drin, du könntest einen Run machen. Und genau das willst du ja fördern, dass irgendein Team, nicht nur das Top-Favoriten-Team, da reinkommen kann und einen Cinderella-Run haben kann.
Bin ich vollkommen bei dir. Trotzdem denkst du, nur mal jetzt auf Arch Manning wieder gesprochen und die Texas Longhorns Offense, ich habe trotzdem das Gefühl, dass nächste Woche wieder ein Down-Game wird, also Down in Anführungszeichen, von Arch Manning. Nicht nur, weil er gegen Texas A&M spielt, aber einfach, weil es wieder dieses Ding ist von, man denkt gerade, er hat es irgendwie raus und dann wird es wieder schlechter. Liegt das an den Matchups? Liegt das an den Teams, die er spielt? Liegt das an ihm selbst? Was würdest du sagen als ehemaliger Spieler mit deiner Erfahrung, was ist los bei Arch Manning? Dass es so eine Achterbahn ist.
Er ist ein First-Year-Quarterback. Wir sehen das so oft, die Erwartungen sind so hoch, du musst dich an das System anpassen, du musst erstmal den Spielrhythmus finden, SEC, die Lichter sind nochmal heller als überall anders und für einen First-Year-Quarterback, weißt du was, er macht seinen Job gut. Ja, du wirst deine Schwankungen haben, ich glaube, wenn es nächstes Jahr wieder so ein Hin und Her wäre, dann wäre es eine andere Sache, aber du hast deine Growing Pains und ich glaube, wir müssen uns alle mal einfach einen Schritt zurücknehmen und sagen, weißt du was, der Typ hat irre Expectations, aber guck dir an, was ein Peyton Manning gemacht hat in seiner Rookie-Saison in der NFL. Der hat die meisten Interceptions in der Geschichte einer NFL-Saison geworfen. Trotzdem ist er Peyton Manning und wir reden über einen der besten Quarterbacks aller Zeiten. Es ist die schwierigste Position und ich werde das immer verteidigen, dass man sich da lang aufbauen muss. Und wenn du in Jahr 5 oder Jahr 6, und ich rede jetzt von der NFL, da immer noch die gleichen Probleme hast wie mit Jahr 1 und Jahr 2, dann wird es wahrscheinlich nichts. Das ist zum Beispiel Justin Fields related. Oder jetzt Trevor Lawrence, der auch für mich diese gleichen Schwankungen hat wie in seiner Rookie-Saison. Wo man sich denkt, weißt du was, du hast jetzt halt eine realistische Art und Weise, wo du dir denkst, das wird es sein, er wird sich nicht verbessern. Und dann machst du dir Gedanken. Im College Football ist es genauso. Du hast einen riesen Recruit wie Arch Manning. Du lässt ihn jetzt zum ersten Mal spielen, nachdem er hinter Quinn Ewers die letzten 2 Jahre war. Und du wirst im ersten Jahr ein paar Growing Pains haben. Aber weißt du was, wenn er nächstes Jahr besser spielt als dieses Jahr, und ich würde nicht behaupten, dass er dieses Jahr so schlecht spielt, ich würde einfach sagen, wenn er sich nächstes Jahr verbessert, dann haben wir ein 11-Win Texas-Team und wir denken uns alle, ja, Arch Manning ist wahrscheinlich in den Heisman Conversations mit drin, sollte er sich so positiv verbessern. Aber ich bin sehr gespannt auf dieses Wochenende und dieses Spiel. Ich werde das sehr, sehr nah verfolgen und ich bin einfach heiß drauf. Also die ganzen Rivalry Games und die ganzen Szenarien, die man vor sich liegen hat, ich bin da einfach gespannt. Aber Texas A&M gegen Texas ist nur eins von vielen geilen Spielen am Wochenende.
Das ist geil, ich sehe es gerade.
Der Slate für nächste Woche.
Ich habe gerade, ja, Slate, aber ich gucke gerade bei The Zone.
Ich sag dir, ja, auf der Zone wird es nochmal irrer. Also,
aber das ist geil, weil, nur mal für das Spiel, Texas A&M, Texas Longhorns. Samstag, von Freitag auf Samstag Nacht, 1:30 Uhr, free.
Ja,
auf The Zone. Das ist geil. Wie geil ist das denn bitte? Was ist das für ein geiles Game?
Es gibt so viele krasse Spiele einfach. Dann Pflichtsiege überall eigentlich, Michigan gegen Maryland. Vanderbilt hat auch seinen Pflichtsieg eingepackt. Diego Pavia, der ein bisschen Stats gepaddet hat, kann man vielleicht so sagen. Ja. Gegen Kentucky mit 5 Touchdown-Würfen, 484 Yards, 33 von 39. Auch einen Touchdown-Rush hatte er. Also er hat abgeliefert, Pavia. Aber ich glaube, es ist zu spät für ihn, um einen Heisman-Push zu machen. Ich glaube, unsere realistischen Kandidaten, die auch so momentan gerankt sind. Nummer 1, Fernando Mendoza ist der jetzige Wettfavorit, die Heisman zu gewinnen. Dann Julian Sane ist gleich mit Jeremiah Love und dann hast du Diego Pavia. Das sind die momentan 4 Wettfavoriten für die Heisman Trophy.
Hast du noch ein Game? Es waren halt, wir haben ja schon gesagt, es waren nicht so viele interessante Games. Aber du hattest eben noch eins, wo du gesagt hast, High Scoring?
Crazy High Scoring Game, hin und her eigentlich die ganze Zeit. Kansas State, das Team, das wir in Irland am Anfang der Saison angefeuert haben, gegen Utah 47-51 gewinnen die Utah
Utes. Ja, fast 100 Punkte.
Im Rice-Eccles Stadium in Salt Lake City. Digga, ich habe auch, sorry, ich weiß nicht warum, aber ich habe jemanden, ich glaube, es war McAfee sogar. Und er hat einfach geschrieben, Soak Lake City geht crazy. Und ich dachte mir, boah, das ist der harteste Name, den ich je gesehen habe für diese
und
Schule.
Und wir werden das nicht erklären. Ey, Wenn ihr wissen wollt, was es bedeutet, dann googelt es.
Wir machen jetzt gleich mal Wissenschaft mit Hansi und mir. Nein.
Da kommt mein neuer Spitzname. Kannst du damit einbauen? Nein, du sagst es jetzt nicht, Dominik.
Ja, ich sag nur Hotdog im Wasser kochen lassen. Gänsehaut.
Das hat gar keinen Sinn.
Ja. Warte, lass es erstmal ein bisschen.
Lass es ein bisschen marinieren.
Kopf, ja, genau. Okay. Das ist nicht das Einzige, das marinieren.
Ja, bitte auf. Okay.
Oh, gut. Mein Gott.
Wir müssen weitermachen.
Wir müssen
stark bleiben.
Gab ein paar kleine Upsets. Also TCU hat Houston geschlagen, 17-14. Pittsburgh schlägt Georgia Tech. Und das ist das Faszinierende, weil es gibt irgendwie eine Möglichkeit, die so unwahrscheinlich ist, dass es ein Six-Way-Tie in der ACC gäbe, um ins Championship-Spiel zu kommen. 6 Teams wären gleich. Also die ACC, momentan hat keiner eine Ahnung, wer im Championship-Spiel sein wird. Georgia Tech beendet die ACC-Saison als 6-2. Haben ihr letztes Spiel gegen Georgia und ist natürlich ein Out-of-Conference-Game, deswegen wird sich da nichts verändern, aber Die ACC, ich könnte dir ganz ehrlich keinen Pick geben. Also wer da wirklich da reinkommen kann. Also momentan die Favoriten sind Virginia und SMU, einfach weil sie die Tiebreaker über Pittsburgh haben. Irgendwie, also
ist ein Coinflip.
Ist ein echter Coinflip, muss ich ganz ehrlich gestehen.
So.
Und
lass mal. Ich bin gerade schon ein bisschen bei Woche 14 am,
ja, es ist halt
am Speckern, was da so los ist.
Eine wilde Sache. Ich will einmal reingehen in die paar Szenarien von wie es ausgehen könnte und dann können wir reingehen mit all den geilen Spielen. Und momentan 6 Teams sind im Rennen der ACC. Virginia, Pitt, SMU, Georgia Tech, Miami und Duke. Am leichtesten wäre es einfach, Virginia schlägt Virginia Tech und SMU plays Cal. Also sollte SMU gegen Cal gewinnen, die gerade ihren Head Coach gefeuert haben, und Virginia gegen Virginia Tech, wo James Franklin natürlich der neue Head Coach announced wurde. Das haben wir nicht gesagt. Das war nämlich sehr heiß debattiert vorher.
Shit, haben wir ganz vergessen.
Und Coach Franklin hat jetzt den Job angenommen. Quasi war, die übernehmen 80% des Vertrages oder sowas, das vom Buyout da war von Penn State. Also quasi jetzt ist der Vertrag herausgekommen. Penn State muss nur eine geringe Summe zahlen im Vergleich zu was Virginia Tech, aber es gleicht sich trotzdem auf seinen Vertrag aus. Geiler Hire, finde ich richtig cool für Virginia Tech. In 3 Jahren werden die ein Powerhouse in der ACC sein, weil ich glaube an Coach Franklin einfach. Er ist jemand, das Programm gut rebuildet, aber desto trotz.
Einfach alles auf Englisch.
Englisch ist hier drin. Virginia muss gegen Virginia Tech ran, wenn die gewinnen und SMU gegen Cal gewinnt, dann sind die beiden einfach drin im ACC-Title-Game. Georgia Tech hat es verkackt. Hätten sie gegen Pitt gewonnen, wären sie drin gewesen. Und jetzt sind die einfach komplett raus, außer halt alle Tiebreaker gehen irgendwie in deren Richtung. Und ich gehe nicht mal in das Szenario rein, wie die drin sein müssen. Die brauchen wirklich so viel Glück, um Georgia Tech drin zu haben. Die sind raus. Miami könnte theoretisch noch reinkommen. Das wäre sehr interessant. Aber das ist momentan ein sehr interessantes Tiebreak. Dann in der American Association Conference oder American Athletic Conference, haben wir 3 Teams, die jeweils 6-1 in der Conference steht. South Florida ist auch noch im Rennen, aber die brauchen sehr viel Hilfe. Du hast Navy, North Texas und Tulane. Es ist sehr interessant, weil ich glaube, eins von diesen Teams wird im College Football Playoff stehen. Ich glaube, von all den anderen Ranked Teams und den Conference Champion, vielleicht Boise State hat noch eine Chance, aber ich glaube einfach, dass North Texas das Ding machen wird und gegen Tulane im Championship-Spiel steht. Und dann könnte es sein, dass wir North Texas, das Team, das wir sehr gut aufgehypt haben, mit Drew Mestemaker als Quarterback. Es gibt keine größere Bühne für das Transfer Portal, als wenn du jetzt da in den Playoffs stehst und 500 Passing Yards hast gegen ein SEC-Team.
Ja, nicht nur für Mestemaker, sondern auch für North Texas an sich.
Ja.
Das sagt ja auch nicht nur viel über den Quarterback aus und über die Spieler, die da sind, sondern über das ganze Programm. So, das ist ja auch nochmal ein Punkt, ne? Also, wenn du weiter denkst, die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Das ist schon, das, was da North Texas macht, die machen da einiges richtig.
Ja. Dann als nächstes, Big 12 ist schon fast komplett durch. Es schaut so aus, als ob es einfach Texas Tech gegen BYU wird im Championship-Spiel. Die Red Raiders spielen gegen West Virginia, BYU spielt gegen UCF. Beide sind einfach große, große Favoriten. Und Texas Tech und BYU werden zu 99% im Championship-Spiel stehen. Ich glaube, sollten die Texas Tech Red Raiders verlieren und Arizona State gewinnt, dann ist Arizona State drin über Texas Tech. Weil Arizona State gegen Texas Tech gewonnen hat und da den Tiebreaker hat. Also da ist Szenarios einfach. Dann gehe ich mal rein in die 2 großen Conferences, wo jeder die Szenarien hören will. Big Ten Championship. Noch kein Team hat sich offiziell qualifiziert. Und das ist in einer sehr, sehr langen Zeit, dass das nicht mehr der Fall gewesen ist. Weil normalerweise hast du immer eine Seite von der Conference Cup, die offen ist. aber jetzt hast du vier Teams, die alle eine unglaublich realistische Chance haben, im Championship-Spiel zu stehen. Ohio State spielt gegen Michigan. Das ist riesig, weil Michigan kontrolliert fast ihr eigenes Schicksal, in jetzt die Championship zu kommen. Und stell dir vor, Michigan schafft das jetzt irgendwie mit First-Year-Quarterback Bryce Underwood in den Playoffs zu stehen. Das wäre crazy. Indiana spielt gegen Purdue, muss eigentlich ein abgehakter Sieg sein. Und Indiana, wie man Coach Cignetti kennt, ich glaube, die werden im Championship-Spiel stehen. Die Frage ist nun, gegen wen? Ohio State gegen Michigan. Wenn Ohio State gewinnt, sind die drin. Und dann hast du Ohio State gegen Indiana im Championship-Game. Geiles Spiel. Nummer 1 gegen Nummer 2. Würde ich absolut feiern. Sollte Michigan die Serie weiter ausbauen und gegen Ohio State gewinnen, dann ist Michigan aber nicht automatisch drin, sondern Oregon wäre drin. Oregon hat nämlich den Tiebreaker über Michigan und Oregon müsste dann gegen Washington auch verlieren und dann wäre Michigan im Championship-Spiel. Interessantes Tiebreaker, aber ich glaube, das wäre ein sehr, sehr interessantes Thema, sollte das so passieren. Sollte Indiana verlieren und Michigan gewinnen, hier ist was richtig spannend ist, dann, oder warte.
Es ist das sehr schon am.
Digga, da gibt es so viele. Sollte Indiana verlieren gegen Purdue und Michigan gegen Ohio State spielen und gewinnen, ich glaube, dann ist es tatsächlich so gefallen, dass man Michigan gegen Ohio State auch im Championship-Spiel hat. Was crazy wäre. Das wäre ein wildes Championship-Spiel. Ich glaube, das wäre das meist angeschauteste Championship-Spiel aller Zeiten, sollte das fallen. Als nächstes, natürlich darf die Conference nicht fehlen, die SEC. Ebenfalls vier Teams drin. Es ist eigentlich relativ einfach, wie es dann fallen kann. Du hast Texas A&M, Georgia, Alabama und Ole Miss. Sollte Texas A&M gegen Texas gewinnen, sind die automatisch drin. Sollte Alabama gegen Auburn gewinnen, sind die beiden drin. Und dann hast du Texas A&M gegen Alabama im Championship-Spiel. Super einfach. Alabama hat im Three-Way-Tie gegen Georgia und Ole Miss die Oberhand und würde da automatisch sich qualifizieren. Sollte Alabama verlieren und Ole Miss schlägt Mississippi State, dann ist Georgia im SEC-Title-Game. Easy. Ich musste mal schnell Pause. Es gibt so viele verschiedene Szenarien. Ich habe das alles vor mir.
Lass uns das doch lieber verlinken und dann kann man sich das alles nochmal, weil das Ding ist, ich finde das zu hören sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen.
Ich weiß, ehrlich. Aber es gibt halt so viele Szenarien und die muss man wissen, wie wichtig die Matchups jetzt gerade sind. Weil, hey, einfach zu sagen, jetzt springen wir von hier nach hier, nee, ich sag's es lieber einmal so und dann können wir all die Matchups besprechen, aber sehr wahrscheinlich A&M gegen Alabama im Championship-Spiel. Georgia hat ein kleines bisschen Hoffnung. Alle Georgia-Fans sind natürlich Auburn-Fans am Wochenende. Ole Miss mit einer ganz, ganz kleinen Außenseitschance sollte A&M verlieren und Alabama verlieren und Ole Miss gewinnen, dann sind die gegen Georgia im Championship-Spiel. Aber das wäre auch verrückt, wenn das so passiert. Also, Hansi, bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Hansi wartet hier schon.
Ich will losschießen mit den Matchups. Es gibt brutale Matchups. Wir haben ja einige jetzt schon erwähnt. So. Hast du, okay, wie wollen wir rangehen? Lass uns so, jeder pickt 2, 3 Matchups. Aber wollen wir mit den besten anfangen oder wollen wir uns die zum Schluss behalten?
Boah, ich würde aufstufen.
Also okay, komm, dann lass uns erstmal die Matchups nehmen, die wichtig sind für die College Football Playoffs. Playoffs? Ich muss immer an
Allen Iverson denken.
Und dann gehen wir nach oben. Okay, womit willst du anfangen?
Ich fange mal von ganz unten an. Ein Team, das sich ohne große Probleme in die Playoffs qualifizieren kann, ist Notre Dame zu Gast bei Stanford mit einem Sieg. Stanford ist 4-7. Notre Dame muss dahin gehen, Pflichtsieg, du bist in den Playoffs drin, nicht lang rumfackeln und Schicht im Schacht.
Richtig, auch nur für euch, 30. November, 4.30 Uhr, also von Samstag auf Sonntag, sozusagen sonntags morgens, im Endeffekt, wenn ihr sehr früh aufstehen wollt, auch auf The Zone.
Ja, und das ist ein wichtiges Spiel. Dann gehe ich in einer der geilsten Rivalspiele, die es gibt, weil visuell, wie das ausschaut auf dem Fernseher, ist so unglaublich gut. Du hast UCLA in diesem Blau und du hast USC in dem Trojan Red. Visuell schaut das immer geil aus. Du hast zwei Schulen in Los Angeles, Kalifornien, die mögen sich gar nicht. Da werden auch die ganze Zeit immer so Verarsche und Pranks und so gemacht während der Woche. Das ist ein geiles Spiel. Lincoln Riley will dieses Spiel natürlich für sich entscheiden und ich glaube, das wird einfach nicht reichen, dass USC mit 9-3 irgendwie in den Playoffs reinkommt. Weil ich glaube, dieser Loss zu Illinois ist zu kostlich oder kostbar.
Was willst du sagen? Also,
es kostet sie zu viel, dass sie gegen Illinois verloren haben.
Diese Niederlage wiegt zu schwer.
Genau, wiegt zu schwer. Weil die haben halt, würde ich sagen. Die haben halt drei zu dem Zeitpunkt ranked Niederlagen USC. Alles andere haben sie geschlagen, aber kein Quality Win. Lincoln Riley wird da wahrscheinlich bisschen upset sein, dass er da nicht in die Playoffs gekommen ist, aber am Ende des Tages musst du halt einen großen Gegner schlagen, um das zu schaffen. Dann für mich einer der besten Traditionsspiele, die es überhaupt gibt, Alabama. I don't give a piss about nothing but the time, baby.
Jeden fucking Podcast. Das ist das Gleiche, was du sagst.
Wow. Spielen gegen die Auburn Tigers.
Das ist ein geiles Spiel. Muss man nicht drüber reden.
Ey, alles kann passieren in dem Spiel. Auburn ist 1-6 in der SEC, aber jeder Auburn-Fan, jeder Country-Boy, der tief aus Alabama kommt, weiß genau, dass Auburn sich ein Datum jedes Jahr einkreist und das ist dieses Spiel gegen Alabama. Wenn Auburn die Chance hat, Alabamas Saison zu ruinieren, tun die das mit Freude. Und wenn Auburn hier irgendwie die Überraschung schafft und gegen Alabama gewinnt, dann ist die Saison von Alabama durch und ich glaube, Kalen DeBoer wird gefeuert. Ich glaube, da wird es keinerlei nachvollziehbare Aktionen geben, okay, für Alabama, dass sie ihn behalten.
Ja.
Ich glaube, das wäre wirklich so.
Ist schon ein Neckbreaker.
Strich, ne? Durch.
Ja, ja, ja.
Du hast die Playoffs, du hast SEC Championship Spiel, wo du reinkommen kannst und auf einmal bist du nichts. Auf einmal bist du im Gasparilla Bowl, der Bowl weg. Würde ich so sehen, wenn du Alabamas Administration Board siehst und vor allem wie viele Coaches momentan gefeuert wurden und was da alles
available. Ist viel on the move. Das ist halt, da haben wir schon mal drüber geredet in der anderen Folge, ich glaub vor 3-4 Wochen. Weil dieser Effekt von, du hast viele Coaches, die gefeuert wurden, begünstigt ja auch, du hast viele Coaches auf dem Markt, die potenziell interessant sind, für dich als Schule reinzuholen. Aber wenn du jemanden noch hast, der den Stuhl besetzt, musst du wen loswerden. Das ist natürlich.
Und jetzt mal ganz ehrlich,
mal gespannt sein.
Ich werfe hier was richtig Brennbares in den Ring.
Er hätte gerade die Handbewegung sehen sollen.
Alabama feuert Kalen DeBoer nach einem Loss zu Auburn. Nächster Head Coach bei Alabama wird Lane Kiffin. Das ist so ein heißer Take, wenn der wahr wird.
Das ist krass, das ist krass.
Ich sag dir, wenn das passiert.
Aber ganz ehrlich, ich könnte
Lane Kiffin 100% bei Alabama sehen.
Ich kann mir ihn schon in Alabama-Outfit an der Sideline vorstellen.
Nicht nur das, er ist ja von Coach Saban quasi gementort worden und ihm, das und dass Saban da wirklich so sagen könnte, okay, ja, es gab so Zwischenstab mit der Boer, aber der nächste Übergang ist dann Lane Kiffin. Ich würde sagen, Alabama hätte eine viel, viel bessere Chance, in Lane Kiffin zu landen als LSU. Würde ich so weit gehen. Ich weiß, ist rein Theorie. Alabama wird das Spiel zu 99% gewinnen. Aber ich könnte das sehen, dass das dann so ein Domino-Effekt hat im College Football, wo er sagt, okay, jetzt ist Alabama da. Das würde ich nehmen.
Okay, lass uns weitergehen. Wir werden das Ganze hier ein bisschen abspeisen. Dominik, wo geht's hin?
Wir bleiben in der SEC. Haben Vanderbilt mit einem Playoff-Shot zu Gast bei Good Old Rocky Top. Rocky Top Tennessee.
Das Ding ist, Das wird so kochen, das Stadion. Damn. Passende, warte, wie viel passen in das Stadion?
100.000 plus, weiß ich.
Ja, deswegen.
Aber du hast...
Sag kurz, ich google.
Zum ersten Mal in einer sehr langen Zeit, wo Vanderbilt 9 und 2 steht, higher ranked als Tennessee und wirklich sagen kann, wir sind das beste Team in diesem Staat. Es ist nicht mehr so ein, okay, Tennessee schlägt die kleineren Brüder hier aus Nashville, sondern das wird ein richtig enges Ding und das muss dieser Quality Win sein für Josh Heupel. Ich sag dir, Tennessee, die müssen hier was reißen gegen den kleinen Bruder.
Ja, so klein ist der Bruder gar nicht, aber 101.915. Das ist so Dortmund-Stadion plus die Bielefelder Alm. Einfach in einem Stadion.
Das ist crazy.
Gebt euch das mal, das ist so krass. Dieses Stadion ist wirklich krass. Das ist eins, wo ich sage, da würde ich richtig gerne mal sein in dem Stadion.
Ja.
So, ich glaube, das ist dafür, dass es so groß ist, gleich, also underrated ist blöd, das so zu formulieren, aber du weißt genau, was ich meine. Man hat, glaube ich, wenn man über Stadien redet, andere im Kopf, wo man sagt, okay, da möchte ich hin, da möchte ich hin. Aber ich glaube, das ist auch eins, was eigentlich oben auf so einer Bucketlist sein sollte.
Neyland ist richtig geil. Also der Utah State hat dort gespielt, ein Jahr, vor dem ich da angekommen bin. Haben auch die Fresse bekommen.
Ja, okay.
Ich habe da meinen Kumpel mal besucht in Knoxville. Er ging damals zur Schule bei Tennessee.
Jakob
ging auch zur Schule, das stimmt auch.
Ja.
Das Stadion ist crazy. Das Stadion ist richtig crazy. Auch so ein Taj Mahal einfach inmitten von nirgendwo in Tennessee. Finde ich aber irre geil. Das nächste geile Matchup, LSU gegen Oklahoma. Haben wir auch schon erwähnt. Das ist kein Pflichtsieg, das ist nicht so einfach. LSU jetzt trotzdem ist sehr, sehr heiß und die wollen...
LSU ist immer noch LSU. Du hast gute Spieler, gutes Roster. So. Und man hat ja auch so ein bisschen gesehen, ohne... Also du hast ja schon so einen Uptick gesehen in der Moral, würde ich jetzt mal behaupten, nach dem Firing.
Ja, 100 Pro.
So, und jetzt, das macht die halt noch unvorhersehbarer, wenn du gegen sie spielst.
Das Ding ist halt, du schaust dir LSU an mit ihren 4 Niederlagen, die haben gegen Ole Miss, Vanderbilt, A&M und Alabama verloren. Digga, das sind realistisch gesehen 4 Playoff-Teams gerade. Das heißt nicht, dass das jetzt einfach so ein Sieg ist, den man abschreiben kann für Oklahoma, sondern du musst dir wirklich hier was ernen quasi in diesem Sieg. Also ernen? Verdienen. Erarbeiten, ernen.
Ernen ist crazy. Digga, ich honoriere dir gleich die Ernte. Alter, was ist das
denn? Die Ernte, Bruder.
Oh. Leute, merkt, es ist 18 Uhr montags. Ne? Ohne Witz, das Denglisch von Dominik wird einfach pro Minute gerade schlimmer.
Ja, desto näher man sich an die Zeit ran befindet,
weißt du, du bist gerade in der Timezone schon.
Wo die US-Sportarten anfangen, desto mehr kommen sie natürlich raus. Okay.
Crazy.
Anderes geiles Spiel im Husky Stadium in Seattle, Washington. Oregon gegen Washington. Auch ein geiles Spiel nächste Woche. Oregon will die Playoffs abchecken, gewinnen das Spiel, sind 100% drin.
Du siehst so müde aus.
Digga, ich will nichts hören. Aber das ist ein geiles...
Hängt hier wie so ein Stück Wasser in der Kurve.
Das ist ein geiles Spiel.
Das ist geil.
Ich habe Bock auf Oregon gegen Washington, aber Washington steht 8-3. Das ist kein leichter Gegner für Oregon. Und da muss Dan Lanning und seine Truppe auch 100% bereit sein.
Kommen wir zum nächsten Topspiel. Wyoming at Hawaii. Na, Schatz.
Du kannst auf die Insel gehen und eine Klatsche bekommen.
Ey, aber es ist ein guter Weg, die Saison zu beenden.
Ja.
Also ich fliege gerne am Ende nochmal nach Hawaii.
Direkt nach Thanksgiving oder wahrscheinlich einen Tag vor Thanksgiving nach Hawaii. Ja, finde ich nice.
Meinst du? Nein.
Ja,
die spielen sonntags morgens um 5.
Ja, das Samstag, Hawaii-Zeit
Nacht. Samstagsnacht, ja.
Wir bei Utah State sind immer da am Donnerstag schon angekommen.
Ehrlich?
Ja.
Aber ist eigentlich ganz geil. Kannst du das
du fliegst richtig früh, weil du hast halt eine ewige Reise erstmal. Du hast ja 2 Stunden und eine halbe nach L.A. und dann nochmal 5 Stunden nach Hawaii. Also das ist schon ein langer Flug.
Das ist eigentlich wie ein International Game.
Ja, ist ein International
Game. Wenn du überlegst, du travelst von Wyoming nach Hawaii... länger als zum Beispiel Teams an der Ostküste nach London für den International Game Travel.
Ja, Da, ist also so. Ich sag dir, Hawaii ist ein langer, langer Flug.
Das ist krass. Aber da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist krass eigentlich.
Es ist,
dass die International Games in London für East Coast Teams weniger Travel ist.
Ja, Jacksonville ist, glaube ich, 5,5 Stunden der Flug oder so.
New York ist noch viel weniger. Hm? Jacksonville musst du ja nochmal nach oben fliegen. New York ist am kürzesten.
Jacksonville zu London ist ziemlich kurz.
Ah, aber New York ist doch kürzer.
Weil das müssen wir würde ich auch denken.
Warte. Das müssen wir jetzt real life checken. Warte, machst du
Jacksonville? Ich mach New York to London Flight.
Du hast eben Jacksonville, okay.
Ich weiß, aber.
Ich mach Jacksonville.
Okay, du hast 7 Stunden von New York City zu London.
Ja, von Jacksonville 10 Stunden, 10 Minuten.
10, okay. Boah.
Ja, du musst halt nochmal komplett von unten kommen.
Ja, ich weiß, aber ich hab irgendwie was gelesen, dass die so einen Fluch haben wollen, der so gegen die 6 Stunden war, aber okay. Und
weil, weißt du, wenn du in New York bist, musst du ja, also nur, aber musst du ja nur östlich fliegen. So meine ich. Du bist ja
dann schon.
Alright, never mind. Haben wir noch irgendein Game vergessen gerade?
Digga, wir haben einige noch. Also wir haben natürlich den Egg Bowl, der wird am 28. November am Freitag um 18 Uhr schon stattfinden. Das ist Ole Miss gegen Mississippi State. Utah spielt gegen Kansas. Utah muss gegen Kansas gewinnen. Und ja, da ich glaube mit 10.
Wir wollten das abspeisen nach oben. Ich dachte, da haben wir noch irgendwelche krassen Games verpasst.
Ja, ich speise doch ab. Lass mich doch ein bisschen hier aufwärmen.
Ich speise doch ab. Okay, mach.
Okay, dann geh ich richtig spicy. Georgia richtig gegen spice. Georgia Tech im Mercedes-Benz Stadium.
Das haben wir natürlich vergessen. Aber hey, bevor wir darüber reden, Live of the Zone.
Das ist schon um 21.30 Uhr am Freitag.
Yep.
Georgia Tech hat es verkackt, irgendwie. Die werden es wahrscheinlich nicht in das Championship-Spiel schaffen für die ACC und einen direkten Qualifikationsspot haben. Ich glaube, auch wenn die Georgia schlagen würden, glaube ich nicht, dass die dann in den Playoffs stehen. Ich glaube, für Haynes King ist das leider abgefahren, das Schiff. Aber trotzdem ein geiles Matchup, weil Georgia darf sich da überhaupt nicht so leicht fühlen, in dieses Spiel zu gehen, weil die haben einen richtig verdammt guten Gegner gegen Georgia Tech, gegen sie nicht spielen müssen. In einem neutralen Feld im Mercedes-Benz Stadium. Das wird eine geile Atmosphäre. Noch eine geile Atmosphäre. Noch eine Stufe höher. Und wir gehen nach Austin, Texas, baby. Texas A&M. Die Aggies zu Gast bei den Texas Longhorns.
Da haben wir auch schon drüber geredet.
Aber ist ein absolutes Top-Spiel am Wochenende.
Live of the Zone.
Live of the Zone.
Ey, by the way, The Zone, und gerade nochmal, gerade während wir reden, die anderen Spiele auch noch geupdatet. Also jetzt sind noch mehr Spiele available on
The Zone. Das ist geil.
Ich hab's gerade gesehen. Also UCLA und gegen USC zum Beispiel.
Yep.
Haben wir schon drüber geredet, das ist auch live auf The Zone. Warte, ich gehe mal kurz Recap, die, wo wir schon drüber geredet haben, die jetzt auf The Zone sind. Und Ole Miss at Mississippi State, Freitag 18 Uhr, auch auf The Zone. Also damit ihr Bescheid wisst. Parallel dazu, Iowa at Nebraska ist auch auf The Zone. Und dazu müssen wir gleich noch kommen, aber Oregon at Washington.
Auf The Zone.
Ist auch geiles Spiel. Alright, aber Texas A&M at Texas Longhorns haben wir schon drüber geredet. Willst du noch irgendwas mehr dazu sagen? Oder?
Ich würde einfach sagen, das wird so ein geisteskrankes Spiel. Atmosphäre wird hoch sein. Texas A&M, ich glaube, wird ein bisschen gerattelt sein. Und ich glaube, Marshall Reed denkt, die Katze ist schon aus dem Sack. Die kommen in die Playoffs und so. Aber hier ist Arch Manning.
Ja,
ich tippe auf die Texas Longhorns. Horns up, baby.
Das machst du aber gerade, weil du das fühlst. Nicht, weil du denkst, dass die gewinnen.
Nee, ich denke, die gewinnen. Ich denke, Texas A&M. Texas A&M ist ein gutes
Football-Team. Meinst du das Trap Game?
Coach Elko hat seine Truppe richtig. Aber in Rivalspielen passiert natürlich absolut alles. Alle wilden Sachen werden passieren. Und ich glaube einfach, dass die Longhorns es zu Hause spüren und fühlen werden und wissen, dass das ihr Knockout-Punch sein kann, um in die Playoffs zu kommen.
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich glaube, wenn ich ein Spiel auswählen müsste, was ich jetzt in Woche 14 gucke, dann ist es das Game. Also das ist für mich das interessanteste Spiel, live zu gucken. Es ist zwar mitten in der Nacht, das ist scheiße.
Boah, du sagst interessantestes Spiel.
Ja, für mich persönlich.
Also es ist von Freitagnacht auf Samstag früh.
Das Spiel. Genau, also 1:30 in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Ja.
Genau.
Texas A&M gegen Texas, ein geiles Spiel.
Aber was ist denn deins?
Hä, was das Topspiel.
Ja, dein, wo du sagst, das würdest du am liebsten gucken.
Digga, 18 Uhr am Samstag. The game, baby. Ohio State gegen Michigan, baby. Ey, das ist ein absolut krankes Spiel.
Ja, natürlich
ist Ohio State hat seit Jahren Michigan nicht mehr schlagen können.
Ja, aber das ist jetzt, also wer tippt jetzt auf Michigan?
Michigan hat die letztes Jahr geschlagen. Ohio State wurde National Champion. National Champion für die, ich weiß, ich sag sehr oft The Ohio State University, aber Michigan kann immer sagen, ja, ihr könnt euch krönen mit all diesen Erfolgen, aber uns schlägt ihr nicht.
Naja, aber du tippst...
Jetzt müssen sie ins Big House gehen.
Du tippst doch nicht auf Michigan in diesem Spiel.
Nee, ich tippe auf Ohio State.
Siehst du. Dankeschön.
Aber ich sag dir, das Spiel hat einiges an sich, weil am Ende denkt jeder, ah, okay, Michigan steht 9-2, die haben einen Freshman-Quarterback. Aber die sind gerade am Heißrennen. Die haben die letzten 5 Spiele hintereinander gewonnen. Ich sag dir, Michigan ist nicht eine Truppe, die man jetzt halt unterschätzen sollte. Und auf gar keinen Fall kann Ohio State da sagen, okay, wir gehen da rein, marschieren rein und machen einfach unser Ding. Ich glaube, das wird ein ganz enges Spiel. Ich glaube, dieses Spiel wird im 4. Quarter erst entschieden und mit so 5 Minuten üblich oder so.
Du machst immer die absurdesten Hot Takes.
Weißt du, wer da sein wird?
Wer wird da sein?
College Game Day.
College Game Day. Und auch wieder College Game Day. Ihr wisst, wie es ist. Live of the Zone. Ist auch wieder available. Ne? Das muss man immer wieder dazu sagen, aber...
Das ist für mich ein absolut krankes Spiel. Ich glaube, größer als das geht es gar nicht am Wochenende. Es gibt so viele weitere Spiele, aber da könnte man sagen, ein Julian Sayen, wenn er 4 oder 5 Touchdown wirft, 0 Picks, dann ist er Heisman. Das Spiel hat so eine riesen Implikation.
Das ist aber... Das ist, finde ich, mehr ein Hot-Tag, als wenn man das von Michigan
tippt. Nee. Wenn Julian Sayen in dem größten Spiel, das wahrscheinlich die meisten Zuschauer den gesamten Tag haben wird, da reingeht und 4 oder 5 Touchdowns wirft zu 0 Interceptions gegen die Erzrivalen, wo es wirklich um alles geht, weil Ohio State gewinnt, dann sind die drin. Michigan gewinnt, dann ist wahrscheinlich Oregon drin. Also Ohio State könnte am Ende der Saison 11-1 stehen mit einem Loss zu Michigan, sollten die verlieren. Und Oregon ist dann im Championship-Spiel gegen Indiana. Auf einmal steht Ohio State einfach als Außenseiter da und kommt zwar in die Playoffs, aber Michigan hat natürlich wieder Angeberrecht. Und diese Schwankung und Druck, den Julian Sayen hat, diese negative Serie von Ohio State, mit, ich glaube, das sind jetzt 5 Jahre hintereinander, wo sie verloren haben, dass er dann derjenige ist, der in seiner ersten Saison sagt, nee, wir fangen jetzt halt unsere eigene Serie wieder an. Ich glaube, das hat Heisman-Potenzial. Also das könnte wirklich ein Heisman-Moment sein.
Ich gebe direkt, dass es ihn pusht, aber ich weiß nicht, ob das direkt ihn so hochkatapultiert, dass du sagst, okay, das ist safe.
Wenn er 5 Touchdowns wirft gegen Michigan, 0 Interceptions und ich weiß, wir lieben ihn. Fernando Mendoza gegen Purdue 6 Touchdowns wirft. Es ist für mich 5-mal besser, was Julian Sayen gemacht hat, anstatt Mendoza. Auch wenn Jeremiah Love 300 Rushing Yards hat gegen Stanford, finde ich, Julian Sayen hat am Ende das schwierigste Matchup gegen Michigan auswärts im Big House.
Ja, wir dürfen gespannt sein, Leute. Also ihr könnt euch euer Game of the Week natürlich selbst rauspicken. Guckt auf The Zone, da sind, weiß nicht, ich glaube jetzt irgendwie 15 Spieler oder so hochgeladen worden. Also da ist einiges, was ihr gucken könnt an College Football an diesem Wochenende. Ich glaube, wir haben nichts weiter zu sagen. Lass uns vielleicht noch kurz auf den Black Week Sale eingehen. Das haben wir ja das eben schon gesagt. Ich habe schon die Shownotes vorbereitet. Ihr findet den Link in den Shownotes von jetzt, also von gestern. Ihr hört das ja ab Dienstag, wenn. Also ab dem 24. November, 18 Uhr, im Football Bromance Shop bis zu 40% auf ausgewählte Artikel. Also alles wird nochmal runtergesetzt. Oder das meiste wird runtergesetzt, so bis auf den neuesten Drop. Das ist natürlich die Ausnahme. Schaut vorbei, Link ist in den Shownotes. Und das Ganze geht bis diesen Sonntag. Also ihr habt eine ganze Woche Zeit, die besten Deals abzustauben. Bis End of the Day am Sonntag, also am 30.11. 23.59 Uhr. Bis dahin habt ihr Zeit zu shoppen, Weihnachtsgeschenke für euch, was auch immer. Gönnt euch. Und ich würde sagen, machen wir das Ding zu. Dominik, du hast die letzten Worte.
Class is dismissed.